So, ich lese dann mal den Predigttext. Es sind zwei Textteile. Der erste steht im Epheserbrief 1, Vers 15 bis 23. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisung, der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist der erste Textteil. Der zweite kommt aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten.
Ich möchte zu Beginn gerne beten. Jesus, es ist dein Wort, es ist dein Geist, der uns am Leben erhält. Du versorgst uns mit dem, was wir brauchen, um diesen guten Kampf zu kämpfen und im Lauf zu vollenden. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Zeit nutzt, dass du dein Reich baust in uns, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir wirklich das Evangelium erfassen und festhalten und uns davon ausrichten lassen. Sei du mitten unter uns. Amen. Ihr Lieben, vor 4 Wochen habe ich das erste Mal gepredigt und ich habe gleich mein Lieblingsbuch verraten, den Herrn der Ringe. Und jetzt verrate ich euch meinen Lieblingsfilm. Es ist der Herr der Ringe. Und vor 20 Jahren ist der dritte Teil vom Herrn der Ringe in die Kinos gekommen und ich durfte ihn angucken zusammen mit meinem Bruder. Jetzt sind nicht nur die Bücher ziemlich lang, sondern die Filme sind es auch. Und der dritte Teil ist der längste von allen. 3 Stunden alleine in der Kinofassung. Es gibt auch Fassungen, die sind 4,5 Stunden lang. Aber 3 Stunden, und das ist schon lang genug. Und ich saß mit meinem Bruder im Kino und mein Bruder musste auf Toilette. Und je länger der Film ging, desto drängender wurde auch dieses Bedürfnis. Und zum Schluss des Filmes, nach so 2 Stunden 55, gibt es einige Szenen, wo man denken könnte, jetzt ist es aber vorbei. Da gibt es eine große Hochzeit. Geht noch weiter. Dann kommen die Helden zurück in ihr Heimatland. Geht noch weiter. Dann gibt es noch eine Hochzeit. Geht noch weiter. Dann gibt es ein Wiedersehen mit alten Freunden. Es geht noch weiter. Und dann endlich kommen sie an einen Hafen, segeln sozusagen in den Sonnenuntergang. Das Schiff verschwindet am Horizont. Und es geht noch weiter. Und dann erst, wenn einer der Helden wirklich nach Hause kommt und seine kleine Tochter auf den Schoß nimmt, dann erst ist es wirklich zu Ende. Und mein Bruder dachte sich mehrfach, muss das jetzt noch sein? Ist das noch nötig? Wann hat es denn ein Ende? Und vielleicht geht es euch mit dem Glaubensbekenntnis und mit dieser Predigtreihe zum Glaubensbekenntnis ähnlich. Was haben wir denn alles gehört in den letzten Wochen? Wir haben gehört, wer Jesus ist, Sohn Gottes und Herr, geboren von der Jungfrau, wie er gelitten hat, gekreuzigt wurde, wie er gestorben ist, begraben wurde, letzten Sonntag auferstanden von den Toten. Was kann denn da noch kommen? Und dann kommen diese 3 Teile, um die es heute geht, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Muss das denn jetzt noch sein? Himmelfahrt. Was hat uns das heute noch zu sagen? Nur 2 Evangelien berichten überhaupt von der Himmelfahrt. Für Matthäus und für Johannes war es offensichtlich nicht so wichtig, als dass man das noch aufnehmen müsste. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Okay, das ist gut, dass er da sitzt, aber was soll mir denn diese Haltung, diese Position von Jesus noch sagen? Und Gericht? Er kommt, um zu richten? Hand aufs Herz. Wenn euch Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, die Jesus nicht kennen, fragen, was eigentlich das jüngste Gericht ist und warum das wichtig ist, hättet ihr dann eine fröhliche, entspannte, zuversichtliche Antwort parat? Oder würdet ihr eher ein bisschen herumdrucksen, so im Sinne von, na, das muss auch noch sein, irgendwie? Es wird euch nicht überraschen, dass ich glaube, dass diese 3 Botschaften, Himmelfahrt, er sitzt zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen, um zu richten, dass die absolut notwendig sind für uns, für unseren Glauben. Nicht umsonst sind sie im Glaubensbekenntnis enthalten, in dieser ganz zusammengepressten Form unseres Glaubens, dieser Magi-Brühwürfel, das Bild tauchte ein paar Mal auf. Also ganz zusammengepresst, da ist nichts Unnötiges drin, da ist wirklich der Kern enthalten. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass wir mit unserem Leben als Christ entweder Schiffbruch erleiden auf Dauer oder dass unser Glaube ganz oberflächlich wird oder bleibt, wenn wir diese biblischen Wahrheiten nicht in den Blick nehmen. Entweder wir bekommen es nicht überein, was in unserem Leben passiert und wer Gott doch eigentlich sein soll, allmächtig und allliebend, dann erleiden wir Schiffbruch mit dem Glauben. Oder wir senken unsere Erwartungen. Wir mindern unsere Vorstellung von dem, wer Gott eigentlich ist und was er kann. Und dann bleibt unser Glaube an der Oberfläche und schlägt keine tiefen Wurzeln. Und deshalb wollen wir uns heute mit diesen 3 Themen beschäftigen. Aufgefahren in den Himmel. Wenn wir heute über Himmelfahrt nachdenken, dann wird uns wahrscheinlich die Verblüffung der Jünger gar nicht so bewusst sein. Wir wissen, Verblüffung, ja, das war bei der Kreuzigung, Das war mit Sicherheit auch bei der Auferstehung, aber bei der Himmelfahrt, warum denn verblüfft? Aber schaut euch mal an, wie die Jünger in den Evangelien beschrieben werden und wie sie in der Apostelgeschichte, also in dem Buch, das dann das Wirken der Apostel, der Jünger in der jungen, frischen Kirche beschreibt, wie sie da dargestellt werden. In den Evangelien haben sie keine Ahnung. Da verstehen sie viele Dinge nicht. Sie wissen nicht, wer Jesus ist, was er tut, warum er Dinge tut, wozu er eigentlich überhaupt in die Welt gekommen ist. Und in der Apostelgeschichte, da ziehen sie plötzlich durch die ganze bekannte Welt, predigen in Vollmacht, tun Wunder, leiden, sterben sogar um des Evangeliums willen. Was ist denn da passiert? Natürlich, der Heilige Geist ist gekommen in der Zwischenzeit. Das ist Thema für einen anderen Sonntag. Aber es sind drei ganz zentrale Dinge passiert. Jesus ist gestorben. Da war ihre Reaktion blanke Furcht. Weggelaufen. Blinde Wut. Petrus schlägt ein Ohr ab. Verrat. Petrus leugnet sogar überhaupt, zu Jesus zu gehören. Und dann tiefe Verzweiflung. Sie verstecken sich. Keine Zukunft, keine Hoffnung. Und dann aber die Auferstehung. Wieder Überraschung, Zweifel, aber doch dann das Zutrauen, dass das wirklich wahr ist, dass Jesus von den Toten zurückgekehrt ist. Und jetzt, bei der Himmelfahrt, berichtet uns Lukas in der Apostelgeschichte, dass sie in den Himmel gucken. Und zwar lange. Im Urtext steht ein Wort, das heißt so ungefähr gespannt hinaufblicken. Also da stehen dann 11 Leute und gucken zusammen in den Himmel. Und sie fragen sich, was passiert denn jetzt? Gespannt, erwartungsvoll, da muss doch jetzt noch was sein. Sie hatten ja große Erwartungen an den Messias, dass er Herrschaft wiederherstellt, ein ewiges Königreich baut. Und dann ist er gestorben, das war ein schwerer Schlag, aber jetzt ist er auferstanden, jetzt ist er wieder da. Jetzt kommt es doch endlich, was er alles versprochen hat. Und deswegen warten sie und gucken, wann er denn jetzt wiederkommt. Aber alles, was sie sehen, sind dann zwei Engel und die fragen sie, was guckt ihr denn nach oben? Jesus wird wiederkommen. Das ist die Verheißung. Und in der Zwischenzeit, das ist jetzt meine Ergänzung, erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. Er hat euch nämlich vor seiner Himmelfahrt einen Auftrag gegeben. Ihr sollt jetzt in die ganze Welt hinausgehen, das Evangelium verkündigen. Ihr sollt Jünger machen und sie lehren, das zu halten, was Jesus befohlen hat, taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und dann, so berichtet es Lukas in seinem Evangelium, fallen sie auf den Boden und beten an und gehen freudig zurück nach Jerusalem und sind alle Zeit im Tempel und preisen Gott. Die Himmelfahrt von Jesus und die damit unmittelbar zusammenhängende Botschaft, dass er wiederkommen wird, ist für die Jünger eine Initialzündung, jetzt in dieser Zeit, in diesem Leben, alles für Jesus zu geben. Das ist ihre Hoffnung und das ist ihre Motivation. Und erstaunlicherweise gilt für uns heute nichts anderes. Manchmal fragen wir uns ja, wie hätten wir eigentlich damals reagiert, wenn wir das alles so miterlebt hätten, was die Jünger erlebt haben, wenn wir gesehen hätten, wie Tote zum Leben erweckt werden, wie Kranke geheilt werden, wie Jesus in Vollmacht predigt. Und dann denken wir, ja, wenn ich das erlebt hätte, dann hätte ich auch Vertrauen. Dann wäre mein Glaube fest. Aber genau das war bei den Jüngern nicht der Fall. Sie hatten es gesehen und ihre Reaktion war Angst, Zweifel, Unwissenheit. Und erst nachdem sie das wussten, was wir auch wissen, nämlich dass er gestorben und auferstanden ist, dann erst hat die Botschaft, dass er wiederkommen wird, für die Jünger so einen Unterschied in ihrem Leben gemacht. Und nichts anderes gilt heute für uns. Die Botschaft ist dieselbe. Der Auftrag ist dieselbe. Die Einladung von Jesus ist dieselbe. Es ist also klar, dass es sich bei dem Wirken von Jesus um ein Drama in zwei Akten handelt. Er ist einmal in die Welt gekommen, wahrer Mensch und wahrer Gott, und hat das getan, was für uns so fundamental ist und was wir in den Evangelien lesen. Aber der zweite Akt, dass er wiederkommt, der steht erst noch bevor. Auf den dürfen wir uns noch freuen. Und was ist in der Zwischenzeit? Warum gibt es überhaupt diese Zwischenzeit? Ist das wie eine Pause im Theater zwischen zwei wichtigen Akten? Ich glaube, es ist viel mehr. Und es hat mit dem zu tun, was Paulus über die Position von Jesus schreibt. Habt ihr das noch im Ohr in diesem Brief an die Epheser, was Paulus da über Jesus sagt, was er für großartige Wahrheiten schreibt? Er sagt, er hat jetzt den Ehrenplatz inne. Jesus steht hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Alles, was irgendwie Macht hat, ist Jesus unterworfen. Er ist drüber. Paulus schreibt, Jesus herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Es gibt nichts, was ihm gegenüber einen Befehl erteilen könnte. Es ist andersrum. Er hat Macht über alles. Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und dann gipfelt es in dieser unfassbaren Aussage, dass Gott ihn, Jesus, den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht hat. Mehr geht doch nicht. Er ist der Herrscher über das ganze Universum. Und noch mehr. Diese Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft soll auch in uns wirken. Die Autorität, die Jesus hat, die kann uns nun zuteil werden, denn diese Kraft ist nicht verbraucht. Die muss nicht wieder aufgeladen werden. Das war nicht so ein einmaliger Kraftakt und dann hat Gott keine Kraft mehr gehabt, sondern es ist dieselbe Kraft, die heute noch wirkt. Und es passt zu dem, was Jesus auch gesagt hat, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Er sagt nämlich zu den Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenig später, hab keine Angst. Es hat ein gutes Fundament, diese Aussage. Ihr müsst keine Angst haben, weil mir alle Gewalt gegeben ist. Aber seien wir ehrlich, erleben wir das? Jesus, der Herrscher über das ganze Universum und diese Kraft in unserem Leben? Werfen wir doch mal einen ganz ehrlichen Blick auf das, was uns unter der Woche oder auch am Wochenende beschäftigt. Wir haben es doch zu tun mit Krankheit, mit mancher Schwäche, mancher alte Sündhaftigkeit, wo wir uns schon so lange wünschen, dass wir endlich mal einen Sieg davon tragen und dann packt uns doch wieder der alte Adam. Wir fürchten uns vor Menschen, vor dem, was sie über uns denken. Wir lassen uns manchmal gehen. Wir erleben Langeweile, wollen irgendwie unterhalten werden. Es gibt Schwierigkeiten im Beruf, ungehorsame Kinder, belastete Beziehungen in der Familie oder zu Freunden. Und wie würden wohl die Menschen um uns herum uns beschreiben? Boah, die haben irgendeine Superkraft. Wenn ich den sehe, also unglaublich, von morgens bis abends, Power pur, als könnte jemand da Tote vom Leben erwecken. Oder die, also ich glaube, sie ist mit dem Herrscher des ganzen Universums im Bunde. Was sie für eine Autorität hat, an der sie teilhat, unglaublich. Ich fürchte, dass das nicht unsere Realität ist. Und entweder glauben wir diese Sätze nicht so richtig, bleiben an der Oberfläche, oder wir verzweifeln über diese Diskrepanz, über diesen Unterschied. Unser Leben ist eigentlich ganz anders und trotzdem heißt es doch, Jesus ist Herrscher über alles. Wie passt das denn zusammen? Ich glaube, es ging Paulus nicht darum, dass wir ein Leben nach Maßstäben führen, die für die ganze Welt beeindruckend sind. Dass wir ein gelungenes Leben im Sinne vielleicht von griechischer Philosophie führen, gesunder Körper, gesunder Geist, super Beziehungen zu allen, Erfolg im Beruf und in der Familie. Hört mal zu, wie Paulus sein Leben an einer Stelle zusammenfasst. Es geht um einen Konflikt in der Gemeinde in Korinth. Und in Korinth gab es, das war eine große Stadt mit ganz vielen berühmten Rednern und Philosophie war sehr wichtig. Und da gab es sehr überzeugende, begabte, rhetorisch brillante Redner. Und dann kam Paulus, der offensichtlich nicht ganz so überzeugend und brillant war, der oft schwach ausgesehen hat, der nicht diese Stärke, diese Macht, die Tote vom Leben erweckt, verkörpert hat. Und Paulus schreibt über sein Leben: Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten 40 geistliche Hiebe weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich werde nicht schwach. Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und ich glaube, dass wir aus 2 Gründen uns der Schwachheit rühmen können und dieses Leben Sinn ergibt, obwohl wir Leid und Schmerz erleben und trotzdem zum Herrscher über das ganze Universum gehören, dessen Kraft in uns wirkt. Zum einen, wenn Jesus uns einlädt, ihm nachzufolgen, dann sollte es uns nicht wundern, wenn unser Leben ein bisschen so aussieht wie seins. Und sein Leben ist zusammengefasst worden im Glaubensbekenntnis mit einem Wort: gelitten. Er kam auch nicht als Triumphator, der einfach alle überwältigt, sondern er kam als einer von uns und hat Leid und Schmerz und Ungerechtigkeit erlebt in einer Art und Weise, wie wir das nie tun können. Und dann hat es Gott gefallen, Jesus, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt über die Gemeinde zu setzen. Und wenn ihr euch den Text im Epheserbrief anguckt, dann ist das eigentlich der Gipfel. Das Herrscher über den ganzen Universum, das ist ein Einschub in dem Satz. Und der Gipfel, die Aussage, der Höhepunkt ist, dass Christus das Haupt über die Gemeinde ist. Das heißt, die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, die gelten uns persönlich, ja? Aber die Art und Weise, wie er seine Herrschaft errichten wird in dieser Welt, ist über die Gemeinde. Und in dieser Gemeinde passiert es regelmäßig, dass Tote zum Leben erweckt werden, nämlich geistlich Tote. Das ist eigentlich noch das größere Wunder. In der Gemeinde werden Menschen zum Leben gerufen, die eigentlich tot waren. Und in der Gemeinde wird das Reich Gottes auf dieser Erde gebaut. Der Auftrag, den Jesus erteilt hat, war, dass wir in die ganze Welt hinausgehen sollen. Ganze Welt ist auch Hamburg. Das heißt nicht, dass alle jetzt in ferne Länder gehen müssen. Aber in der ganzen Welt, überall, soll das Evangelium gepredigt werden. Und das ist die Art und Weise, wie Jesus diese Welt verändern möchte, wie sich seine Herrschaft über das ganze Universum auswirkt. So verändert dieser demütige Gott diese Welt. Nicht durch Überwältigung, sondern durch Einladung. Und auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise ist es gerade Leid und Schmerz, die uns ihm näher bringen, die uns ihm, der auch gelitten hat, ähnlicher machen und die für andere ein Hinweis sind auf den, der wirklich der Herr über diese Welt ist. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, warum das alles eine gute Nachricht ist und das, was uns wirklich trösten kann in Anfechtung, in Leid, in Ungerechtigkeit, die wir erleben, ist die Tatsache, dass der Herrscher des ganzen Universums, der König aller Könige, der Herr aller Herren, wiederkommen wird und richten wird. Ich weiß nicht, ob ihr das für eine gute Botschaft haltet, dass Jesus Gericht halten wird. Das ist ein bisschen unbequem. Das ist nichts, was wir gerne groß verkünden wollen. Wir verkünden die Liebe. Aber wenn wir das Neue Testament angucken, dann ist das Neue Testament voll davon, dass Gott richten wird. Und nicht nur das, sondern die Gemeinde sehnt dieses Gericht herbei. Sie wartet auf diesen Richter, der Gericht halten wird. Ich war selbst mal Richter. Ich habe Jura studiert und nach meinem zweiten Staatsexamen bin ich dann Richter geworden. Ich war 2 Jahre Richter. Und das, was mich oft überrascht hat, war, mit welch großen Erwartungen Menschen zu einem menschlichen Gericht kommen. Sie warten endlich, dass es endlich mal eine mündliche Verhandlung geben wird, dass sich ein Richter anschauen wird, was eigentlich passiert ist, dass ein Richter Recht sprechen wird. Und ganz oft konnte ich und kann ein menschlicher Richter diese Erwartungen gar nicht erfüllen. Zum einen, weil mir nur das menschliche Recht, das Gesetz an die Hand gegeben ist und ich damit nur ähnlich wie ein Arzt mit einem Skalpell so bestimmte Sachen operieren kann, aber ich kann nicht mit dem Finger schnippen und plötzlich ist alles heil und gesund. Und zum anderen, weil ich auch gar nicht alles weiß. Ganz oft blieb auch nach der mündlichen Verhandlung etwas unklar. Ich wusste nicht, was passiert war. Ich wusste nicht, worauf ich dann die Entscheidung wirklich gründen soll. Und manche ältere Kollegen, die gehen mit diesem Konflikt so um, dass sie Leuten, die offensichtlich sehr hohe Erwartungen an das Gericht haben, sagen, bei mir gibt es keine Gerechtigkeit, bei mir gibt es Urteile. Ich glaube, die Gerechtigkeit brauchen wir als Ziel, als Gedanken, aber wie wird denn etwas wirklich gerecht? Wenn wir an menschliche Richter so hohe Erwartungen haben, was dürfen wir denn dann für Erwartungen an einen göttlichen Richter haben? An einen, der alles weiß? An einen, der vollkommen unabhängig und unparteiisch entscheidet? An einen, der den perfekten Maßstab hat? Wenn wir sagen, dass das Gericht nicht so wichtig ist, dann geben wir vielleicht zu erkennen, dass wir selbst gar nicht so viel Ungerechtigkeit erlitten haben. Denn stellt euch mal vor, nur für einen Tag, es gäbe überhaupt keine Gerichte in Deutschland. Und alles, was passiert an einem Tag, wird niemals vor einen menschlichen Richter gebracht. Chaos und Anarchie wären die Folge. Ohne Gericht gibt es keine Gerechtigkeit. Nicht mal menschliche, nicht mal unvollkommene. Dann gibt es nur das Recht des Stärkeren. Und das ist gerade für den Schwachen etwas Schlimmes. Gerade in Teilen dieser Welt, die von Ungerechtigkeit und Chaos geprägt sind, ist die Hoffnung auf das Gericht, auf Gerechtigkeit sehr ausgeprägt. Und deswegen sehnte sich auch die junge Gemeinde immer nach dem Gericht. Sie fragten, wie lange noch, Herr? Wie lange noch willst du zugucken? Und vielleicht, ich jedenfalls für meinen Teil kann das bejahen, vielleicht freuen wir uns deshalb nicht so sehr auf das Gericht Gottes, weil wir gar nicht so viel Ungerechtigkeit um Jesu Willen erleben. Wir haben mit Sicherheit Anteil an dem Schmerz und an dem Leid dieser Welt und an der Krankheit und an Tod und an Arbeitslosigkeit und anderem. Aber wie oft leiden wir wirklich um Christi Willen? Und wie oft wünschen wir uns dann, dass endlich Gerechtigkeit herrscht? Wir brauchen Gottes Gericht. Ohne Gottes Gericht gibt es keine Gerechtigkeit. Das ist die gute Nachricht. Deswegen ist Gottes Gericht etwas Herrliches, etwas, worauf wir uns freuen können. Und etwas ganz Furchtbares. Es ist notwendig, aber es ist auch eine Katastrophe. Denn denkt mal drüber nach, dass eines Tages alles offenbar sein wird vor einem vollkommen heiligen Gott. Alles. Manche sagen ja, wenn man stirbt, dann zieht das Leben so an einem vorbei, wie ein Film. Und wahrscheinlich sind es dann die wichtigsten Sachen, die vorbeiziehen. Aber stellt euch mal vor, dass alles auf den Tisch kommt. Das, wo euch niemand beobachtet hat, das, wo ihr vielleicht einen Wachstumsprozess im Nachhinein durchlaufen habt, aber auch das, was in eurem Herzen nur drin war, was ihr niemandem anvertraut habt, weil ihr euch vielleicht geschämt habt. Alles vor diesem heiligen Gott mit seinem perfekten Maßstab. Das ist ja keine gute Botschaft. Das ist ja eine Katastrophe. Und es wäre auch eine Katastrophe, wenn wir den Richter nicht kennen. Jesus kommt wieder, um zu richten. Damit wir in Gottes gerechtem Gericht bestehen können, hat Jesus ein ungerechtes Gericht erlitten. Er ist von Pontius Pilatus verurteilt worden, ohne Schuld. Das ist Perversion des Gerichts. Pilatus wusste, er war unschuldig und hat ihn trotzdem verurteilt. Aber genau das ist ja für uns die Rettung. Denn das Urteil, das fallen wird über uns, über unser Leben, das muss schuldig lauten, wenn wir unser Leben angucken mit dem, was Gott sich eigentlich vorstellt. Aber der Richter, der das Urteil spricht, hat die Strafe schon getragen. Wir müssen dieses Urteil nicht fürchten, weil der Richter selbst, er sitzt auf seinem Richterstuhl, der Richter selbst steigt herunter und legt den Kopf aufs Schafott. Stellt euch das mal vor, bei Menschen vor 300 Jahren. Ein Todesurteil zu Recht ausgesprochen nach dem damaligen Recht. Und der Richter spricht es aus und dann geht er runter und legt selbst den Kopf in die Schlinge oder aufs Schafott. Völlig undenkbar bei Menschen. Und doch bei Gott möglich und die Wahrheit. Und nur deswegen ist es eine gute Nachricht, dass Jesus wiederkommen wird und richten wird. Und jetzt erinnert euch nochmal an den zweiten Text, den wir heute gelesen haben, aus 2. Timotheus. Da sagt nämlich Paulus, dass er eindringlich bittet zu Timotheus. Es ist wichtig, dass Timotheus diese gute Botschaft auch weitergibt. Ich bitte dich auch im Hinblick auf seine Wiederkunft, also die von Jesus und die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Es ist so wichtig. Es hat eine Dringlichkeit, denn das Gericht ist eine Tatsache. Für alle Menschen, die Lebenden und die Toten. Und eine gute Tatsache ist sie nur für die, die den Richter kennen. Und deswegen sollen wir diese Botschaft weitergeben. In der Offenbarung heißt es, dass Jesus bald kommt. Siehe, ich komme bald. Und das heißt nicht, dass es morgen schon der Fall ist. Bald, ich komme bald, so in 2 Wochen ungefähr. Sondern es meint eine Dringlichkeit, eine Jederzeitigkeit. Es kann jederzeit sein. Und das rückt die Dinge überhaupt erst ins Verhältnis, wenn wir uns das bewusst machen. Jederzeit könnte es sein, dass er wiederkommt und dass dann dieses Gericht beginnt. Vielleicht kennt ihr die Schriftstellerin Patricia St. John, Spuren im Schnee geschrieben, viele andere Bücher. Sie hat in ihrer Autobiografie beschrieben, dass ihre Oma so stark damit gerechnet hat, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, dass sie immer, wenn sie aus dem Haus ging, nochmal aufgeräumt hat. Dann hat sie nochmal die Schubladen zugemacht, da sah die Küche ordentlich aus, denn was soll der Herr denken, wenn er wiederkommt? Und dann sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das ist, glaube ich, nicht die Mentalität, die wir mit dieser Botschaft erzeugen wollen. Aber was sie auch gemacht hat, ist beispielsweise, dass sie Briefe immer sofort beantwortet hat. Und ich glaube, da kommen wir dem Geheimnis dieser Wiederkunft von Jesus etwas näher. Wenn wir uns manchmal die Frage stellen, was wäre denn, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre? Dann sagen manche, ja, dann würde ich das machen, was ich längst wollte, was mir aber irgendwie zu gefährlich war. Dann ist ja alles egal. Dann kommt es ja nicht mehr drauf an. Und es ist genau andersrum. Weil Jesus jederzeit wiederkommen kann, genau deshalb ist jeder einzelne Tag so wichtig, weil wir diese Botschaft verkünden dürfen. Und weil dann das Gericht eine gute Nachricht wird. Dann wird Gerechtigkeit herrschen in dieser Welt. Julian hat das in der Einleitung so schön gesagt, was wir eigentlich für Ungerechtigkeit in dieser Welt alles sehen. Die ganze Welt sehnt sich danach, dass es Gerechtigkeit gibt und dass endlich die Dinge gerade gezogen werden. Und dieser Tag wird kommen. Und dieser Tag wird ein wunderbarer Tag für die, die den Richter kennen. Das war viel auf einmal heute. Himmelfahrt, Herrscher über das ganze Universum, er sitzt zur Rechten Gottes, hat Teil an seiner Allmacht und dass er wiederkommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und ich habe dafür viele Wörter gebraucht und man könnte das noch viel länger entfalten. Aber ich möchte euch zum Schluss eine Zusammenfassung dieser Predigt in einem Satz geben. Und zwar aus dem Heidelberger Katechismus. Dieser Katechismus, der vor kurzem mal vorgestellt wurde von Jörn. Das ist im Prinzip die Kurzfassung. Und das hier ist das Original Heidelberger Katechismus. Und der hat so schön praktische Fragen. Der fragt zum Beispiel, was nützt dir eigentlich die Auferstehung? Warum gibt es das? Warum ist das für dich gut? Und die Frage, die ich euch heute stellen möchte und die Antwort, die ich dann geben will aus dem Katechismus, lautet, was tröstet dich die Wiederkunft Christi zu richten, die Lebenden und die Toten? Was tröstet dich das? Die Antwort ist, in aller Trübsal und Verfolgung darf ich mit erhobenem Haupt aus dem Himmel eben den Richter erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilungen von mir genommen hat. Ich sage es nochmal, versucht das mal in dieser Woche zu erleben. In aller Trübsal und Verfolgung darf ich mit erhobenem Haupt aus dem Himmel eben den Richter erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilung von mir genommen hat. Das ist gute Botschaft. Das ist Evangelium. Amen.